Das würde ich auch für meine Arbeit in Anspruch nehmen, dass das Wort Gottes noch ein bisschen wichtiger ist als die Politik. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen, nicht aus Berlin, sondern aus Gera und habe gestern schon bei Vetters übernachten dürfen und einen schönen Abend verlebt. Das war ganz toll. Und vielen Dank, hier sein zu können. Es ist schon sehr spannend mit dem Helmut Fenske. Ich komme eigentlich aus Nordfriesland, der war da mal Pastor, verbindet mich schon eine ganz lange Geschichte. Beim Zwillingsbruder von Eckehard Vetter bin ich selber zum Glauben gekommen und so. Und deswegen komme ich eigentlich gar nicht nach Mülheim sozusagen, sondern ich komme zurück an meine norddeutschen Wurzeln. Das ist auch irgendwie eine verrückte Geschichte, dass das gerade hier in Mülheim geschieht. Das Thema heute ist Abraham und der Text dazu steht in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Und da ich immer wieder auf den Text zurückgehe, wird er auch im Hintergrund der Predigt, im Hintergrund die ganze Zeit an der Wand zu lesen sein. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Jesus, bitte dich, dass du dein Wort wirklich aufschließt, dass du zu uns redest und uns in Bewegung setzt. Amen. Ich habe meinen Zivildienst bei der Heilsarmee gemacht in Hamburg, dann ein paar Jahre da gearbeitet. Und der Gründer der Heilsarmee, das war so ein Haudegen, so kräftig, ja, so einer, der immer vorwärts gegangen ist. Und den hat mal jemand gefragt zum Missionsbefehl. Da heißt es ja auch, gehet hin in alle Welt. So wie hier zu Abraham gesagt ist, geh, heißt auch im Missionsbefehl, geht. Und da hat jemand den William Booth gefragt, also, was heißt das eigentlich? Geht. Ich würde ja gehen, aber ich weiß nicht, wohin und wie und was ich tun soll und so. Was heißt eigentlich geh? Und der William Booth hat geantwortet, das ist gar nicht so kompliziert. Geh heißt, bleib nicht sitzen, steh auf, mach dich auf den Weg. Du sitzt in deinem Sessel und furzt und Gott möchte, dass du dich in Bewegung setzt. Geh ist gar nicht so kompliziert. Hoch, los, mach dich auf. Oder es gibt diesen schönen Satz, das heißt, es geht, wenn man geht. Es geht, wenn man geht, wenn man sich aufmacht, wenn man sich auf den Weg macht. Und da ist eine Menge Wahres dran. Es gibt immer wieder diese Gefahr, dass man denkt, naja, erst wenn alles sicher ist und wenn ich alles weiß und wenn alles habe, dann mache ich mal was und dann gehe ich. Ich habe 10 Jahre lang an einer Berufsakademie in Gera unterrichtet. Und wenn ich die Studenten gefragt habe, was so das Wichtigste für sie ist, ihre Sorgen, dann haben die gesagt, naja, kriege ich auch wirklich Rente? Leute mit 20. Als ich 18, 19, 20 war, da wusste ich gar nicht, was Rente ist. Da habe ich gefragt, was ist los? Wo ist die Welt? Wie können wir die bewegen? Das war was völlig anderes. Und mittlerweile so, boah, Sicherheit. Mir hat mal ein amerikanischer Freund gesagt, das deutsche Berufsideal ist Beamter. Mit Versorgungsbezügen, die ausrechenbar sind. Das amerikanische Ideal ist, make your own business. Gründe deine eigene Firma. So. Und die Frage, die der William Booth sozusagen so beantwortet hat, ist natürlich richtig. Leute, kommt mal raus aus dieser Komfortzone. Wir neigen dazu, uns für alles zu versichern. Und für die Ewigkeit sind wir dann sogar noch evangelische Allianz versichert. Da kann also gar nichts schiefgehen. Und in so eine Situation hinein kommt diese Ansage, komm, mach dich mal auf, geh, sei bereit. Und das, was uns diese Woche beschäftigt bei der Allianz Gebetswoche und was uns beschäftigt in diesem Text, ist die Frage, darf Gott noch mit mir reden, darf er mich vorantreiben? Die eine Seite. Die andere Seite, die man aber genauso sehen muss, es nützt überhaupt nichts, wenn ich mit Vollgas in die falsche Richtung laufe. Und insofern ist vorher überlegen, wo man hingeht, auch nicht das ganz Falscheste. Ich habe mal in der Heilsarmee ganz böse gesagt, liebe Geschwister, ihr tut, was ihr könnt, aber es wäre nicht schlecht, wenn ihr auch ab und zu könntet, was ihr tut. Und dieser Text gibt uns eine Menge Anleitung dafür, zu sagen, was ist der Teil, den Gott nur tun kann? Was ist der Teil, den ich tun soll? Und was ist das, was dabei herausspringt? Ich möchte drei Punkte gehen und das erste heißt, was Gott tun muss. Das zweite, was ich tun soll. Und das dritte, was andere davon haben. Was Gott tun muss. Damit ich wirklich eine Berufung bekomme in mein Leben, muss Gott zuallererst mal sprechen. Sprechen. Damit Menschen zum Glauben kommen, muss Gott sprechen. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Kennt ihr vielleicht alle? Ich habe früher, bin ich zum Glauben gekommen und war so voller Feuer und so und habe dann mit Leuten diskutiert und ich habe unglaublich viele Diskussionen gewonnen. Und ich habe genau identisch viele Menschen verloren. Weil auf der Ebene kannst du nicht Jesus bekannt machen. Weder durch gewonnene Diskussionen, noch durch die besten Taten, noch irgendwas, das geht nicht. Sondern ein Mensch kommt zum Glauben, wenn Jesus mit ihm redet. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Wir glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der lebendig selber durch den Heiligen Geist mit Menschen in Kontakt treten kann. Was wir tun können, dazu komme ich gleich noch, aber dass ein Mensch zum Glauben kommt, ist Gottes Sache. Es ist Gottes Sache. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, als wir zusammen, dass in der islamischen Welt im Moment ganz viele Menschen durch Träume zum Glauben kommen. Gott redet mit Menschen. Unwahrscheinlich. Leute, die noch nie eine Bibel gesehen haben, werden von Gott angesprochen. Wahnsinn. Jesus wurde mal gesagt, wenn diese schweigen, könnte Gott sich noch aus den Steinen Kinder erwecken. Also Gott kann das. Gott ist ein lebendiger Gott. Der Gott, von dem wir reden, ist einer, der selber sich Menschen mitteilen kann. Ich finde das übrigens etwas vom Entlastendsten, was es gibt für unseren eigenen Dienst, für unser eigenes Zeugnis, wenn ich weiß, ich kann den anderen nicht überreden, ich kann ihn nicht zwingen, ich kann ihm Zeugnis sein, Zeugnis geben, da komme ich gleich noch drauf. Aber sich offenbaren kann nur Gott. Das kann nur Gott. Ich selber bin zum Glauben gekommen in einem Moment, wo ich eine absolute Lebenskrise hatte und kniete vor meinem Bett und plötzlich kommt in meinen Kopf, wenn du, und es war wirklich so existenziell, dass ich überlegt habe, mir das Leben zu nehmen. Wenn du das tust, dann stehst du vor dem lebendigen Gott. Warum war das da? Ich hatte in dem Moment eine Flasche Whisky getrunken. Und der Heilige Geist sagt mir, du stehst vor dem lebendigen Gott. Und ich bin auf meine Knie gegangen und habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann komm du in mein Leben und dann verändere mein Leben. Vorher hatten ganz viele Pastoren, Freunde, Schulkameraden, Hauskreis, mir erzählt von diesem Jesus. Es hat nicht gefunkt. Und in dem Moment war das da. Wieso ist das so? Keine Ahnung. Aber was wir wissen ist, reden, berufen kann nur der lebendige Gott. Gott kann sprechen mit Menschen. Und wir dürfen das nicht ersetzen. Wir haben manchmal so eine Neigung dazu, dass wir unsere eigene Theologie dazwischen reden. Dass wir Gott einschränken, weil wir meinen, das passt nicht in unser Reden. Nein, Gott, der lebendige Gott, kann sprechen, kann sich offenbaren. Als Christen wissen wir, dass er sich in Person offenbart hat. Dass er Mensch geworden ist, dass er gelebt hat, dass man Gott riechen, schmecken, fühlen, anfassen kann, dass man diese Geschichte von ihm lesen kann, dass man wissen kann, wie ist er mit Frauen umgegangen, wie ist er mit Behinderten umgegangen, wie ist er mit Fremden umgegangen, wie ist er mit Aussätzigen umgegangen, wie ist er mit Heuchlern umgegangen, wie ist er mit Soldaten umgegangen. Das wissen wir, weil wir es lesen können, weil Jesus hier war, als aufgeschrieben ist. Wir wissen das. Und wir wissen auch, dass Gott uns nie irgendeinen Mist offenbaren kann, der an dem vorbeigeht, was Jesus gelebt hat. Das geht nicht. Weil er ruft uns in die Nachfolge zu diesem Jesus. Aber dass wir diesen Ruf hören, das kann nur Gott machen. Das kann nur Gott machen. Das Zweite, was nur Gott machen kann, er sagt hier, geh aus deinem Lande und ich will dich zu einem großen Volk machen. Dass Gemeinden wachsen, ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Man kann Businessmethoden anwenden. Man kann Fehler ausmerzen. Man kann sich so verhalten, dass Leute nach dem ersten Mal auch wiederkommen, weil man sie nicht zu blöd behandelt hat. Aber dass eine Gemeinde wächst, dass eine Familie wächst, dass man Kinder bekommt. Hier ist es ja ganz materiell gemeint. Ich will dich zum großen Volk machen, ich möchte dir Nachkommen machen. Das kann man nicht machen. Zumindest in unserer Gesellschaft, mal abgesehen von dem Geistlichen, mal hin zum ganz Biologischen. Dieser Begriff, ja, dann machen wir noch ein Kind. Wer kann ein Kind machen? Niemand. Und diejenigen, die sich nach einem Kind sehnen und keins bekommen, die wissen, wie dramatisch das ist, dass man das nicht machen kann. Man kann es wegmachen. Man kann es umbringen. Das kann man. Aber machen kann man es nicht. Dass ein Volk wächst, und zwar angefangen bei der eigenen Familie, bis hin zu der Gemeinde, bis hin auch zu einer Nation, das ist ein Segen, das ist ein Geschenk. Wachstum ist ein Geschenk. Dass wir in Deutschland eine Situation haben, in der wir heute leben, das ist ein Geschenk. Und man fragt sich manchmal, warum. Unser Büro in Berlin ist direkt auf dem ehemaligen Todesstreifen. Wir sind neben der US-Botschaft, und wenn ich aus meinem Bürofenster gucke, dann sehe ich das Holocaust Memorial, das Stehlenfeld. Und wenn man da rausguckt und sieht, was Deutschland den Juden, dem Volk Gottes angetan hat, und dann sieht, wie wir blühen, wie es uns geht, was für eine Gnade und für ein Segen Gottes darüber steht, dann muss man doch sagen, daraus, das ist doch Geschenk. Und dieses Geschenk haben wir doch bekommen, um es zu verwalten, um es weiterzugeben, um in der Welt eine Rolle zu spielen, um Menschen, die in Not sind, um Völkern, die in Not sind, die nicht auch weiter auszubeuten, sondern für sie da zu sein. Es ist ein Geschenk. Ich brauche nur rauszugucken aus dem Fenster und ich sehe das, dass wir ein begnadetes und begnadigtes Volk sind. Und dass wir solche Wachstumsschritte haben. Dieses Jahr wieder neue Wachstumsüberschussraten in Deutschland. Beschäftigungsquote, so hoch wie noch nie. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn es ein Geschenk Gottes ist, wenn Gott dieses Wachstum schenken kann, als Familie, als Gemeinde, als Volk, als Nation, dann ist es auch eine Verantwortung. Dann muss ich damit auch irgendwie umgehen, weil er das geschenkt hat. Und ich nicht einfach behaupten kann, das ist meins und das hat mir keiner wegzunehmen. Nee, das können wir gar nicht alles selber machen. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Was für eine unglaubliche Verheißung. Was Gott nur tun kann, segnen und fluchen. Ich will die segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Auch das finde ich, wenn ich mal hinten anfange, eine der beruhigendsten Stellen, die es in der Bibel gibt. Wenn bei Gott der Fluch ist, das Negative, die Abrechnung, das Endgericht, dann kann ich das in aller Ruhe in seine Hände legen. Dann muss ich das nicht machen. Vergeben, eine christliche Tugend, von der wir oft sprechen, vergeben bedeutet nicht, dass ich dem anderen nur noch Gutes will, der mir Böses getan hat, sondern vergeben bedeutet, das, was ich an Schlimmem passiert habe, das lege ich jetzt in die Hände Gottes, damit er sich darum kümmert und ich höre auf zu hassen und hinterher zu gehen. Ich gehe meinen Weg. Aber Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Das heißt vergeben. Vergeben heißt nicht, ab jetzt bin ich immer nett zu dir. Vergeben heißt, ich gebe das aus meinem Leben in deine Hand und diese Wunde soll mich nicht mehr quälen. Weil du bist der Gerechtigkeit schaffen wird. Du bist der dafür sorgen wird. Und manchmal sagt man das, ja, kann man sich Himmel, Hölle eigentlich vorstellen? Wie ist das und wie soll das sein? Und ich bin wirklich kein Höllenprediger. Aber ganz ehrlich, wenn ich aus meinem Fenster gucke und die Holocaust-Stelen sehe, wenn ich neulich in Kenia, in Nairobi durch einen Slum gegangen bin, wo jeden Sonntag im Gottesdienst, so wie hier, kommt vorne eine Ansage in diesem Slum und da steht, hat jemand das zweijährige Kind Abdel so und so gesehen, das ist wieder gestohlen worden. Jeden Sonntag kommt so eine Sache, wird irgendwo hin verhandelt, ist wahrscheinlich in Bordellringen verkauft worden, zweijähriges Kind, weg, nicht wiedergefunden. Jeden Sonntag. Und wenn du solche Sachen hörst und sowas mitbekommst, auch an anderen Enden der Welt, wenn man weiß, was läuft, wenn man sich mal die Geschichten von Flüchtlingen anhört, was die da erlebt haben, auf den Reisen, von den Frauen, die vergewaltigt wurden und so weiter. Wenn man sich das anhört, dann gibt es nichts Größeres als zu wissen, Segen und Fluch, das letzte Wort, Gerechtigkeit, das Gericht ist bei Gott. Gott wird sich darum kümmern und keine Träne und kein Geschrei und kein Kind geht verloren, weil Gott wird das letzte Wort haben. Was nur Gott tun kann, ist wirklich Gericht halten auf eine Weise, die richtig ist, die fair ist, die gut ist und die gerecht ist. Das kann ich nicht und das kannst du nicht und das können wir nicht. Aber Gott wird es tun. Und weil ich das weiß, möchte ich diese Welt gerne zum Guten mitverändern. Aber er kann es tun und nur er. Nur er kann das tun. Und noch etwas, was Gott tun muss und ich nicht selber tun kann. Nur Gott kann einen Menschen wirklich ehren. Nur Gott. Wir haben bei uns im Stadtrat jemand, der sehr lange eine bestimmte Fraktion geführt hat, ein fürchterlicher Mensch ist. Freiheit! Also sehr unangenehm. Und der geht jetzt bald in Ruhestand. Und alle sind froh, dass er endlich auch nicht nochmal kandidiert, weil es ist echt schwer mit dem. Und er sagt, aber ich gehe nur, sonst trete ich wieder an, ich sag's euch. Ich gehe nur, wenn ich Ehrenmitgliedschaft in der Partei, Bundesverdienstkreuz, Ehrenbürgerschaft, das steht mir zu nach 25 Jahren. Das Verrückte ist, darüber haben schon Leute nachgedacht. Obwohl er so ein Brodelkopf ist, hat er nämlich wirklich was bewegt. Da haben Leute schon drüber nachgedacht. Aber der eine, der ihn vorschlagen wollte für das Bundesverdienstkreuz, sagt, der sagt jetzt mittlerweile, wir sind ja hier in einer christlichen Gemeinde, deswegen sage ich nicht, was ich denke, ich drück's nur aus. Der sagt, das Ding ist durch, das kannst du vergessen, ich schlage dich nicht mehr vor. Weil geehrt wird man von anderen. Das kann man sich nicht nehmen und greifen. So, das kriegt man. Ehre ist etwas, das andere einem geben, weil man sie gesegnet hat, weil man ihnen gedient hat, das Gott uns verleiht, wenn wir treu sind. Ehre und Ansehen ist etwas, das kommt von Gott. Und das muss man sich verdienen, aber nicht fordern und nicht nehmen. So funktioniert das nicht. So funktioniert vielleicht irgendwie die Welt und die Wirtschaft und Twitter, aber nicht das Reich Gottes. So nicht. Was nur Gott tun kann, sich selber vorstellen, sich offenbaren, uns ansprechen, uns vergrößern, zu einem großen Volk oder einer großen Familie machen, uns segnen und fluchen, das heißt am Ende das gerechte Wort aussprechen auch über unserem Leben und uns ehren. Zweitens, was ich tun soll. Was soll ich tun? Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen möchte. Und da ist als erstes Gelegenheiten dafür schaffen, dass Gott mit mir reden kann. Gelegenheiten dafür schaffen, dass Gott mit mir reden kann. Und wie schnell geht das unter? Wie schnell geht das unter? Vor Terminen, vor E-Mails, vor sonstigen Kontakten. Wie schnell geht das unter? Ich bin immer wieder überrascht über mich selber, dass ich denke, ich bin jetzt zu müde, mal irgendwie eine halbe Stunde Gebet einzuplanen. Aber 90 Minuten Fußballspiel ist kein Problem. Es passt. Passt immer rein in den Alltag. Ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Und diese Gelegenheiten aber schaffen, sind wichtig. Ich sitze viel im Auto und habe dann eine tolle Hörbibel dabei oder nehme mir Zeiten, wo ich bete oder einfach still bin. Das ist eine gute Gelegenheit. Aber wichtig ist, Gelegenheiten schaffen, dass Gott wirklich reden kann. Also, was soll ich tun? Auf Empfang stellen, es möglich machen, Gott überhaupt zu begegnen. Und wie man das macht, ist sehr unterschiedlich. Das tun manche in der Stille, das tun manche in der Meditation über Gottes Wort. Manche haben das gut im Austausch, im Miteinander. Es ist sehr unterschiedlich. Da gibt es ja auch mittlerweile tolle Kurse und Programme dazu, wie Menschen das Reden Gottes erleben und dass das viel mit dem Typ zu tun hat und so. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Aber wichtig ist, was wir tun können, ist Gott überhaupt die Gelegenheit zu geben, zu reden. Gott überhaupt erlauben, auch mitzusprechen. Gott mal zu fragen. Kann es sein, dass Gott eine Idee davon hat, wie ich meine Finanzen gestalte? Kann es sein, dass es für Gott wichtig ist, welchen Beruf ich ergreife? Darf Gott in meine Lebensplanung reinsprechen? Frag ich ihn überhaupt vorher? Darf Gott in meine Finanzplanung hier hineinsprechen? Frag ich ihn eigentlich noch? Oder selbst so die ganz Frommen, die können das regeln nach dem Motto, ich gebe meinen Zehnten und alles ist gut. 9:1 für mich, ist das eine biblische Idee? Im Fußball wäre es ein gutes Ergebnis. Und auch so materiell eigentlich gar nicht so ein ganz schlechter Deal. Aber darf Gott da reinreden? Darf er das machen? Also die Frage an uns ist immer wieder, auf Empfang stellen. Erlaube ich ihm das? Geht das? Ist das drin? Und dann, und auch übrigens nochmal, das habe ich jetzt vergessen, auch als Gemeinden gibt es immer wieder so Phasen, wo man sagen muss, wir müssen uns mal justieren, nicht immer nur machen, sondern mal eine Zeit haben, mal wieder neu fragen, Gott, was ist dran? Wo geht's hin? Was willst du eigentlich? Auch als Allianzen, auch als Christenheit in Deutschland. Wir müssen uns das als deutsche evangelische Allianz fragen. Immer weniger Leute kommen zu den Allianz-Gebetswochen. Die jungen Leute gehen in Gemeinden, die nicht unbedingt Allianz-Gemeinden sind. Welche Aufgabe haben wir? Was ist dran? Was willst du? Gott, was willst du? Was sollen wir tun? Wofür stehen wir? Was hast du auf dem Herzen? Das ist wichtig. In politischen Fragen muss ich das immer wieder fragen. Herr, wir sind gegen Abtreibung, weil wir das Leben lieben. Aber heißt das in der Konsequenz, dass wir uns hauptsächlich für bezahlbaren Wohnraum in den Großstädten einsetzen, weil das vielleicht der Grund ist, warum die Frauen abtreiben? Oder heißt das in der Konsequenz, dass wir uns hauptsächlich gegen Doppelmoral einsetzen, weil es gerade solche besonders braven und frommen sind, sozusagen, wo die Leute, um es unterm Deckel zu halten, abtreiben? Was heißt das eigentlich? Das muss man sich immer neu fragen. Muss ich immer neu fragen, was ist dran? Und bereit sein zu sein, Herr, wo bist du? Was ist deine Ansage? Was ist es? Und am besten ist, und darum beruft Gott Gemeinden, wenn man das nicht alleine tut, sondern im Austausch tut mit anderen. Herr, was ist dran? Und dann, wenn ich das gehört habe, ist der wichtige Schritt, dass ich dann wirklich gehe. So wie William Booth so wunderbar gesagt hat. Raus aus dem Sofa, raus aus dem Sessel und gehen, auf den Weg machen. Aktiv werden, wirklich gehen. Wirklich tun. Wirklich machen. Er sagt zu Abraham, Gott sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und mach dich auf. Und wenn man die ganze Geschichte vom Abraham kennt und nochmal liest, die sind ja gerade vorher schon mal aufgebrochen. Sein Vater ist schon aufgebrochen. Jetzt muss er wieder aufbrechen. Dann bricht er mit seinem Neffen auf und dem Neffen geht hinterher in eine andere Richtung. Es ist ein ständiger Wandel, es ist ein ständiges Unterwegssein. Es gibt keine Sicherheiten. Und dann Abraham, der irgendwie ausbüchst, der eine Verheißung kriegt, dass er ein großes Volk sein soll, ein Sohn, aber das mit der Magd schon mal vorwegzunehmen sich bemüht, dass das Volk schneller kommt, als Gott es auf dem Herzen hat. Es ist ja eine Geschichte, die ist ja der Wahnsinn, wie das Ganze geht. Aber was macht diesen Abraham aus? Er ist in der ganzen Zeit auf dem Weg. Er ist auf dem Weg, hört nicht auf. Er ist mit Gott auf dem Weg. Und selbst bei Krisen, bei Niederlagen begegnet ihm Gott neu und erneuert eine Verheißung. Und er bleibt auf dem Weg mit diesem Gott. Abraham ist oft nicht treu. Abraham verleugnet seine eigene Frau mit der Gefahr hin, dass sie missbraucht wird. Abraham macht so vieles, was falsch ist, was nicht gut ist. Ist kein toller Typ. Was ist das für ein Vater, der seinen eigenen Sohn opfert? Und wir finden das noch als Glaubensbeispiel. Uaha, da kriege ich ja Angst und Schrecken. Auf der anderen Seite wissen wir, der hat das gemacht, weil er wusste, dass Gott ihn rettet. Was ist das für einer? Aber was macht den aus? Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg mit Gott. Er macht sich auf. Er ist unterwegs. Und das möchte ich immer wieder neu auch, dieses Fragen. Herr, wo möchtest du eigentlich, dass es hingeht? Und manchmal, gestern haben wir über so ein Thema gesprochen, da fragt man sich, was ist jetzt dran? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und das wäre so schön, wenn jetzt der blassblaue Pfeil vom Himmel käme und sage, so der nächste Schritt ist links oder rechts oder da. Nee, das ist schwer. Und da hängen wir auch dran mit einer Entscheidung. Aber wenn wir Entscheidungen treffen, dann ist auch wichtig, dass wir auch dazu stehen, dass wir das auch umsetzen. Wenn ich mich entscheide, meine Frau zu heiraten, und das ist bei uns jetzt 22 Jahre her, dann ist es wichtig, mit ihr auf dem Weg zu bleiben. Und nicht irgendwann zu sagen, jetzt ist vorbei, sondern auf dem Weg zu bleiben. Wenn ich Kinder in die Welt setze, dann ist es eine Verantwortung, dass ich mit ihnen auf dem Weg bleibe. Und wenn die 100-mal einen Weg gehen, der mir nicht gefällt. Aber meine Verantwortung ist, an ihrer Seite zu bleiben. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann ist immer wieder die Frage, wo willst du, dass ich hingehe? Und ich bleibe mit dir, Herr, auf dem Weg. Ich bleibe auf dem Weg, wo du hin willst. Was ich tun soll, Gelegenheiten schaffen, um Gott zu begegnen und mich auf den Weg machen. Losgehen, Dinge wirklich tun. Und dann steht da noch eins, und du sollst ein Segen sein. ein Segen sein. Ich mag dieses Wort Segen so gerne. Segen. Hebräisch Baruch. Baruch. Und interessant ist, dass das Wort Baruch nicht nur Segen bedeutet, sondern auch bedeutet Lob und Lobpreis. Baruch ata Elohai Adonai Eloheinu. Gesegnet bist du, unser Gott. Das heißt, auch der Mensch sagt, ich segne dich, Gott, ich lobe dich. Was heißt also segnen? Segnen heißt Gutes aussprechen. Segnen heißt gut denken. Segnen heißt Gott groß machen, zu sagen, ich erwarte, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Ich lobe dich und ich gehe mit Menschen so um, als wenn du sie geschaffen hast, weil du der Schöpfer bist. Ich denke gut von ihnen. Ich sehe die Potenziale in ihnen. Ich sehe den Zerbrochenen als den, den du schon wieder aufgerichtet hast. Ich sehe den Kleinen als den, in dem du noch ganz viel verborgen hast. Das heißt segnen. Segnen heißt von Gott begeistert sein, ihn verstanden zu haben und seine Sicht für Menschen zu sehen. Segnen heißt, das Gute zu sehen. Segnen heißt, wahrzunehmen, in meinem Beruf zum Beispiel wahrzunehmen, dass Politiker 16 Stunden, 17 Stunden, 18 Stunden jeden Tag arbeiten und dass sie sich bemühen, das Gute zu wollen für dieses Volk. Und egal in welcher Partei sie sind und ob sie mir sympathisch sind oder nicht und ob mir ihre Parteizugehörigkeit oder ihre Politik gefällt oder nicht, sondern das heißt, zu sehen, dass sie etwas tun, sie etwas machen, dass sie aktiv sind und sie dafür wertzuschätzen, dafür für sie zu beten, sie zu achten, sie zu ehren. Segnen heißt, wenn ich als Schüler in die Schule gehe, meine Lehrer wertzuschätzen. Segnen heißt, wenn ich als Frau zum Friseur gehe, nicht über meinen Mann zu lästern. Segnen heißt, wenn ich als Mann in einer Zeit, in der es eine MeToo-Kampagne geben muss, zu wissen, Finger weg von fremden Frauen. Segnen heißt respektieren, wertschätzen. Segnen heißt das Gute befördern. Segnen heißt, wenn ich meiner Frau mal wieder den Stinkstiefel gezeigt habe, der in mir steckt, mich am nächsten Tag bei ihr zu entschuldigen. Segnen heißt, neu anzufangen. Segnen heißt, das möglich zu machen, was in Gott steckt. Baruch. Im Griechischen dann übrigens Eulogein, das Gute sprechen, das Gute sagen, Gutes weitersagen, gute Worte sagen. Was soll ich tun? Ich soll ein Segen sein. Und wenn ich von diesem Gott angesprochen bin, wenn ich von diesem Gott begeistert bin, wenn ich ihn als den Segensträger erlebt habe, dann kann ich das auch. Dann muss ich das nicht machen, sondern dann kann ich das machen, weil ich von ihm begeistert bin. Weil ich weiß, dass er der Lebendige ist. Der dritte Punkt wird kurz, keine Bange. Erstens, was Gott tun muss. Zweitens, was ich tun soll. Und drittens, was andere davon haben. Ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Ist das nicht eine unglaubliche Verheißung? Wenn wir das jetzt mal, ich gucke gleich zu Abraham, aber jetzt mal zu uns persönlich nehmen. Gott möchte jedem von uns heute Morgen sagen, in dir, mit dem, was du bist, mit dem, was du kannst, mit dem, wozu ich dich gerufen habe, mit deiner Begabung, mit deiner Lebensgeschichte, mit deinem Weg, möchte ich, dass du ein Segen bist für andere. Über Nationalitätsgrenzen hinaus. Was ist das für eine Zusage? Und Gottes Wort dürfen wir persönlich nehmen. Und mein Gebet war, dass Gott heute Morgen mit euch redet, als lebendiger Gott, und sagt, dich möchte ich zum Segen setzen für andere. Und jetzt nochmal zu Abraham. Aus Abraham wurde das Volk Israel. Und wenn wir heute zurückgucken in die Weltgeschichte, was verdanken wir diesem Abraham? Was verdanken wir diesem Volk Israel? In unserem Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum? Wo kommt dieser Gedanke her? Der ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit aufgeleuchtet in der Schöpfungsgeschichte. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Da kommt der Gedanke her. Den verdanken wir diesem Volk Israel. Wir sind heute ein Rechtsstaat, wo man sich wehren kann gegen Betrug, gegen Mord, gegen Kriminalität. Wo wurden zum ersten Mal diese Rechtssätze offenbart? Im Berg Sinai, dem Volk Israel, den 10 Geboten. Wir sind heute ein Staat, der Religionsfreiheit lebt. Guck mal hin, was wir im Alten Testament darüber leben, wie Israel mit den Völkern leben soll. Guck mal hin, was Abraham gesagt hat, als der den Ismael gezeugt hat, dass Gott gesagt hat, lass mal, ich kümmere mich auch um den. Selbst dort übernehme ich Verantwortung. Wir haben heute so viele Dinge in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, die wir dem Volk Israel, dem Alten Testament verdanken. Das ist der Wahnsinn. Also Gott hat es wahr gemacht, in dir sollen gesegnet sein alle Völker. Gott hat es wahr gemacht. Über Jahrhunderte und wir selber, wir haben was davon. Und Jesus Christus war ein Jude, ein Nachkomme Abrahams und Davids. Dass wir an den lebendigen Gott glauben können, dass wir bekennen können, Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden, er ist die Hoffnung, verdanken wir dieser Verheißung an Abraham. Ich glaube, wir können gar nicht genug verstehen, was wir dem verdanken. Und wenn wir das sehen, dann glaube ich, können wir auch verstehen, dass unser eigenes Leben ein Segen sein kann für Geschlechter, für die Familien, für andere, das weit über unser eigenes Leben und unser eigenes Denken und unseren eigenen Wirkungskreis hinausgeht. Gott schreibt eine große Geschichte. Und das mit jedem, der sich von ihm rufen lässt. Amen.